Unser Thema heute zur Sache. Der Herbstgarten. Zu Gast, wie üblich, unser Gartenexperte Thomas Balster. Moin erstmal.
Hallo, moin, Herr Stummdorf.
Erste Frage ist auch schon angekommen. Aus Flintbek, Berit Oldenburg, hat sich im Frühjahr eine Ficus carica gekauft. Den Sommer über hat sie schön im Kübel an der Hauswand gestanden. Vor 2 Wochen hat sie sich jetzt ins Beet gesetzt. Ist wahrscheinlich schön für die Pflanze. Jetzt aber die Frage, die Sorge von Berit, ob der Ficus draußen bleiben kann, ob er irgendwie im Winter besonders geschützt werden muss vor kaltem Wind. Die Frage natürlich, wie macht sie es am besten? Oder muss er doch rein?
Also je hartlaubiger die Pflanzen sind, umso mehr Frost können die eigentlich auch ab. Ein Oleander, ein Ficus, -5 Grad werden schon vertragen. Schutz ist aber empfehlenswert, in Form von einer Vliesauflage zum Beispiel. Und die Pflanze relativ dicht an die Hauswand zu rücken, bringt eine ganze Menge. Wenn es knackig kalt werden sollte, im Winter bis -10, -15 Grad wird es nicht überlebt, das ist ganz klar. Aber wenn man die Pflanze zusätzlich auch noch abmulcht in einer geschützten Lage, also mit Laub bedeckt und Vlies drum packt, dann kann da eigentlich in diesen südlich gelegenen Flintbeker Gartenteil gar nichts passieren.
Ja gut, aber hier ist jetzt nun der Ficus eingepflanzt. Also da ist nichts mehr mit an
Richtig,
den Hauswand
meistens drücken. Treibt er von unten wieder durch, wenn er geschützt wird, wirklich durch eine gute Abdeckung. Und die sind sehr regenerationsfreudig. Und wenn die obersten Triebteile zurückfrieren, treibt er meistens von ganz unten wieder durch und macht dann meterlange oder noch längere Triebe. Das kann die Pflanze schon ab. Aber ansonsten muss man sagen, wenn man Terrassenpflanzen aus mediterranen Ländern hat, die weichlaubig sind, Geranien, Fuchsien, Strauchmargeriten, also genau die anderen, die Weicheipflanzen, die können überhaupt keinen Frost ab. Da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein.
Weicheipflanzen. Und hier, ich sag mal sowas so wie Oleander oder Olivenbäume sind
genau,
auch sehr
die sind ja hartlaubig, können mehr ab, müssen vor strengen Ostwinden, wir haben gerade wieder so eine Ostwindphase, schon mal geschützt werden, aber bis -5 Grad Celsius passiert ja in der Regel wenig.
Das heißt, aber jetzt sollte man da langsam anfangen, denn als ich heute Morgen rausgegangen bin, der Rasen war weiß. Das war
so ist das.
Kalt.
Aber es ist wie bei uns. Also Menschen sollten auch abgehärtet werden, Pflanzen auch. Das heißt also nicht sofort einen auf, jetzt sage ich schon wieder Weichei, aber stimmt machen, sondern wirklich erst dann die Pflanzen, wenn sie abgehärtet sind, langsam einräumen. Und so Temperaturstürze von heute auf morgen auf -10 Grad bekommen wir nicht. Ja. Also da ein bisschen geduldig sein, geschützt hinstellen und dann passiert da wenig.
Geschützt, wo stelle ich die Pflanzen, den Oleander, das Olivenbäumchen dann am besten hin? Also irgendwie in dunklen, aber trockenen Keller, der ein bisschen kühl ist? Oder
also wenn man sie draußen lässt
Wohnzimmer stehen?
Und das versuchen möchte, südlich gelegene Teile mit viel Licht wären schon wichtig. Balkon, Terrasse, überdachter Bereich wäre schon nicht schlecht. Und damit kommen die eigentlich schon klar. Laubabwerfende Arten, die es dunkel abkönnen, die können auch durchaus mal in einer Garage verschwinden, wenn sie denn frostfrei ist. Das ist überhaupt kein Problem, das funktioniert auch durchaus. Ansonsten kann man sagen, dass die Pflanzen so lange wie möglich echt draußen bleiben sollten, solange das eben diese Temperaturen erlauben. Und fürs Überwintern gilt, je heller der Raum, desto wärmer darf er wirklich sein und je dunkler das Winterquartier ist, desto kälter, aber noch frostfrei muss er sein. Und übrigens, Gießen haben wir noch gar nicht angesprochen. Unter solchen Umständen brauchen die Pflanzen wenig Wasser, sparsames Gießen.
Also wenn es dunkel
und kühl ist. Reicht dann später, wenn es dunkel und kühl ist. Nur wie gesagt, frostfrei muss er sein.
Wäre meine nächste Frage gewesen, aber haben Sie jetzt schon beantwortet. Wenn Sie Fragen haben an unseren Gartenexperten Thomas Balster, immer raus damit, ndr.de/sh oder anrufen unter 08000 96 66 66.
Mein Name ist Frauke Friedrich, Telefonnummer 040-678-8773. Meine Freundin hat 3 kleine Igel im Garten gehabt, die sie regelmäßig gefüttert hat mit Katzenfuttern, hartgekochten Eier und Salat und Äpfeln, wie ihr das vorgeschlagen wurde. 2 kleine Igel sind jetzt verschwunden. Die tauchen zur Fütterungszeit nicht mehr auf. Haben die sich eventuell schon zum Winterschlaf zurückgezogen? Kann das angehen? Also wir machen uns, meine Freundin und ich machen uns sehr große Sorgen um die Igel. Ich weiß nicht, ob Herr Balzer da eine Antwort hat, aber ich wollte es zumindest mal versuchen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Herr Balzer da eine Antwort hat.
Doch, doch, wir haben auch öfter Igel.
Also, kann das sein, dass sich 2 schon verpieselt haben zum Schlafen?
Nee, schlafen glaube ich nicht, aber dass sie sich vielleicht ein anderes Quartier schon mal angeschaut haben. Weil, wenn da so eine ausgeprägte Konkurrenzsituation ist wie bei uns Menschen, dann sucht man sich vielleicht was Besseres. Und es könnte gut sein, dass die sich einfach auf die Reise begeben, haben. Die mögen ja auf jeden Fall einen nicht ganz aufgeräumten Garten, wo viel liegen geblieben ist. Also so eine geordnete Wildnis mit verwelkten Stauden, liegen gebliebenem Verlaub, so Stein- und Reisighaufen. Und wenn es davon vergleichbare Gärten in der Nähe gibt, kann es durchaus sein, dass sie sich dahin auf die Reise begeben haben. Lebensfeindliche, so leergeräumte Gärten mögen die eigentlich gar nicht. Und was auch tödlich ist, in vielen Gärten wird ja jetzt schon mit vielen Laubbläsern gehandhabt, hätte ich bald gesagt. Die sind so so laut ist für einen Igel auch nicht klasse. Also ich denke, da besteht kein Grund zur Sorge. Die werden sich in einen anderen Garten begeben haben. Und wenn da schon drei Igel sind, ist meistens nur Platz für einen.
Ich hätte gedacht, dass die sich sonst so zu dritt zusammentun, so wie die Schafe, so ein bisschen aneinander kuscheln. Das ist ja auch wärmer.
Könnte auch sein. Vielleicht waren 30 Jungs und die mögen auch nicht so gerne kuscheln und haben sich dann auf die andere Reise begeben. Man weiß es ja. Das ist
so pieksig, so Igel untereinander.
Ne? Irgendwie schon.
Das heißt aber, wenn ich Igel bei mir im Garten haben möchte, dann lasse ich da am besten so ein paar Ecken. Also da habe ich sozusagen die Erlaubnis, auch vor dem Haushaltsvorstand zu sagen, die Ecke, die kann ich gar nicht machen.
Genau so ist es. Erstens haben Sie da eine Ausrede, zweitens ist es ökologisch wirklich sinnvoll, weil nicht nur Igel das klasse finden, sondern eben auch Spitzmäuse, Kröten oder auch kleineres Viehzeug wie Marienkäfer. Also von daher wirklich einen Totholzhaufen einfach mal liegen lassen, Laubhaufen auch. Und das wissen die durchaus zu schätzen.
Und dann fressen die mir im nächsten Frühjahr meine Schnecken weg, oder so?
Zum Beispiel. Obwohl, wenn sie klein sind, vielleicht schon. Schneckeneier werden auch gerne mal vertilgt, aber kein Igel würde freiwillig ausgewachsene Nacktschnecken fressen, der würde verschleimen ohne Ende. Aber trotzdem, die haben einen hohen ökologischen Stellenwert, das sollte man nicht vergessen.
Ja, Stichwort, Sie haben es gerade eben angesprochen, Laubbläser oder Laubsauger, die ja natürlich dann für Igel nicht so fein sind. Ich habe mal gehört, dass Laubsauger sogar noch viel schlimmer sein sollen als Laubbläser. Ist da was dran?
Ja, eigentlich schon. Erstens funktionieren wirklich nur die großen, in Anführungsstrichen, wirklich gut. Von der Technik sind die kleineren kaum zu gebrauchen. Und was spricht dagegen, einfach einen Laubbesen in die Hand zu nehmen, wo es denn geht? Im öffentlichen Grün kann man es verstehen mit den Großgeräten, aber in den doch eher kleineren Gärten kann man auch
anstrengend.
Einfach den Laubbesen
nehmen. Geht ins Kreuz.
Ja, sagen Sie in Ihrem Alter, aber ich finde, das geht schon.
Ich bin gar nicht so alt. Also wenn Sie Fragen haben an unseren Gartenexperten Thomas Balster, 08096666666 oder Sie schicken eine Mail über unsere Homepage ndr.de/sh.
Ich hätte eine Frage zu den Efeu-Pelargonien und auch zu den Fuchsien zur Überwinterung, ob ich die Zweige radikal abschneide oder noch was dran stehen lasse. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir eine Antwort geben. Danke.
Ja, normalerweise sagt er immer, scharfe Schere, hartes Herz. Aber wie weit darf man ihn zu Leibe rücken, den Efeu-Pelargonien
also
und den
Fuchsien? Pelargonien, das, was wir als Geranien bezeichnen. Ja. Fuchsien, Strauchmargeriten würden zum Beispiel auch dazu zählen. Die können schon stärker zurückgeschnitten werden. Insbesondere eben diese Pelargonien um etwa 2/3 der Gesamttrieblänge. Das macht gar nichts.
Also 1/3 stehen lassen.
Recht radikal. Die wachsen prima aus dem alten Holz sozusagen wieder durch. Und das hat auch noch einen Vorteil, wenn man sie etwas stärker zurückschneidet, bevor man sie überwintert. Erstens ist es platzsparend. Zweitens entsorgt man damit auch oftmals lästige Überwinterungsinsekten, die ja oftmals auch auf den Blättern sind. Irgendwelche Blattläuse, weißen Fliegen und dergleichen mehr. Übrigens bei der Gelegenheit echt drauf achten. Im Überwinterungsquartier würden sie sich sonst vermehren, wenn man sie wegschneidet und entsorgt, sind sie weg. Und da Blattläuse sind wie alte Herren, die auf dem jungen Gemüse zuerst sitzen, wenn man sie stark zurückschneidet, sind die Viecher gleich weg und dann hat man das Problem in den Griff gekriegt.
Genau, und Thomas Balster tut jetzt erstmal 5 € in die Schovikasse und dann aber einkürzen sozusagen einfach quer rüber.
Nein, nicht so einen klassischen Hausmeisterschnitt machen, sondern nur nicht nur oben alles abschneiden, sondern auch seitlich so, dass es der Pflanze, dem normalen Pflanzenwachstum entspricht.
Ja, das mit den Viechern an der Pflanze, das hatte meine Kollegin Dortja Hades aus den Nachrichten ja vorhin gesagt. Sie hat nämlich wie jedes Jahr Probleme mit den beiden Hibiskuspflanzen reingeholt und auf sonnige Fensterbrett gestellt, um die Pflanzen vor Kälte zu schützen. Und prompt kleben Läuse dran. Die Frage, die sie hatte, was hat sie falsch gemacht?
Wahrscheinlich gar nichts. Also der optimale Standort ist schon wichtig. Läuse hat man, Schädlinge kommen einfach auch mal zugeflogen. Das passiert durchaus, auch wenn der Standort optimal ist. Viel wichtiger ist die Frage, wie man sie wieder los wird. Man kann gegen viele Läuse übrigens auch biologische Wunderwaffen einsetzen. Es gibt Schlupfwespen, die parasitieren. Also wenn man sie drin hat, im Frühling, kann man vergessen. Ansonsten gibt es auch biologisch wirksame Mittel, die man einsetzen kann oder umweltverträgliche Insektizide, die man spritzen kann.
Kriege ich beim Gartenbaumeister meines Vertrauens oder im
Baumarkt? Beim Gärtner des Vertrauens auf jeden Fall. Und damit kriegt man das meistens in den Griff. Oder so Pflanzenschutzzäpfchen, die man in Substrat steckt, die systemisch wirken, über den Saftstrom der Pflanze quasi weitergeleitet werden. Das hilft. Aber das wichtigste Pflanzenschutzinstrument ist und bleibt sicherlich die Schere.
Ja, okay, wir sind Bescheid. Guck mal, die Dinger heißen auch Zäpfchen. Was man alles so lernt heute. Kurze Frage zwischendurch, die uns aus Ladelund erreicht hat. Hannelore Friedrich sagt, die sehr schönen Dahlien blühen alle noch so fein. Hat natürlich jetzt ein bisschen Sorge vor dem Frost. Wann soll sie sie rausmachen?
Also ruhig erstmal stehen lassen. Und wenn die Fröste zugeschlagen haben, werden ja nur die oberirdischen Teile soweit abfrieren. Erst dann sollte man sie auch wirklich ausgraben. Der morbide Charme des Herbstes zieht ins Land und da sollte man nicht die Dahlien frühzeitig vernichten. Wichtig ist nur, wenn der Frost zugeschlagen hat, man nicht mehr erkennt, welche Blütensorte es war. Es kann ja sein, dass man sie genau kennt.
Dann wird gebuddelt.
Dann wird gebuddelt. Und bitte auch etikettieren, rechtzeitig vorher feststellen, welche Sorte man hat. Das erleichtert nachher die Arbeit ungemein.
Ah, guter Tipp.
Cordes Guntar, ich hätte eine Frage. Wie bekomme ich den Bambus von Nachbarsgarten aus meinen Pflanzen heraus?
Das ist eine gute Frage. Mhm. Sofort weiterreichen unseren Gartenexperten Thomas Walzer.
Ja, danke.
Ja, gerne.
Bambus ist wirklich ganz schwer aus dem Gartenbeet herauszubekommen, weil es gibt viele Arten und Sorten, die Rhizome bilden. Das heißt, die streuen, wie man das so schön nennt, ihre unterirdischen, in Anführungsstrichen, Wurzeln sehr weit aus. Und da hilft nur Ausgraben der ganzen Pflanzen, auch der Rhizome. Und das Einbauen sogenannter Rhizomsperren, wenn das möglich ist, gerade wenn die vom Nachbarn rüberkommen, das sind quasi Plastikfolien, die sehr dickwandig sind, die man sehr tief eingräbt. Und nur so verhindert man, dass diese sogenannten Rhizome rüberwachsen.
Ist jetzt aber blöd, wenn das der Bambus des Nachbarn ist und ich dafür buddeln muss.
So ist das. Aber das sind so nachbarschaftsrechtliche Geschichten, die da eine Rolle spielen, die nicht lustig sind. Wenn schon die Rhizome hochkommen, diese Ableger durchs Beet kommen, hilft nur bedingungsloses Ausgraben. Und das kann eben sehr tief sein. Gefährliche Geschichte.
Ja, Frau Cordes, vielleicht einigen Sie sich mit Ihrem Nachbarn, wie Sie das am besten in den Griff kriegen. Aber das war auf jeden Fall schon mal ein guter Tipp. Die nächste Frage kommt von Sonja Wiesenberg-Lemke aus Ostholstein. Und ich glaube, sie hat Angst vor Frost.
Ich habe einen riesigen Gummibaum, der ist größer als ich selbst, 2 Meter. Das zeigt wieder draußen auf der Terrasse und heute Nacht soll es frieren. Es sind riesige große Blätter dran, ich weiß nicht genau, was für eine Sorte das ist. Das sieht ziemlich stabil aus, aber ich habe Angst, dass er mir verfriert. Kann ich ihn draußen stehen lassen heute Nacht? Er steht, weil er so groß ist, an einem Pfahl festgebunden, weil im Haus können wir ihn nicht halten eigentlich. Dann biegt er es zur Seite. Hilfe, ich weiß nicht, was ich tun soll.
Ja, ich komme dann schnell gleich vorbei und bringe einen Frostschutzvlies mit. Nee, ich habe gar keins mehr. Aber das würde auf jeden Fall helfen. Frostschutzvlies als Sofortmaßnahme verwenden, wenn nicht, altes Betttuch drumherum.
Um den Topf rum oder um die ganze Pflanze?
Um die ganze Pflanze und auch um den Topf. Wir haben nur leichte Minusgrade, wird nicht viel passieren. Aber wenn später um -2, -3 Grad mal öfter passieren oder einziehen sollte von Temperaturen, dann wird es brenzlig, weil diese doch sehr weichblättrigen Pflanzen leiden und absolut nicht frosthart sind. Da muss man schon aufpassen.
Das heißt aber, wenn wir dann auf den Winter gucken, was können wir Frau Wiesenberg-Lemke da empfehlen?
Auf jeden Fall geschützten Standort dicht an der Hauswand. Den Topf als solches kann man schützen mit Noppenfolie, mit Frostschutzvlies den Rest einwickeln oder mit einem alten Jutesack. Und der schützt auch vor kalten Ostwinden. Die jungen Triebspitzen würden sicherlich bei tiefen Temperaturen unter -5 Grad zurückfrieren. Sie würde auch neu durchtreiben, die Pflanze, aber es ist schon ein bisschen schade. Vielleicht leicht einkürzen, zurückschneiden, geeigneten hellen Raum finden. Eine gute Alternative sind ansonsten auch Gärtnereien, die Überwinterungsquartiermöglichkeiten haben. Das kostet zwar ein bisschen Geld, aber dann kann man wenigstens sicher sein, dass die Pflanze heil und gesund durch den Winter kommt, wenn man selber kein Gewächshaus oder einen geeigneten
Kann man sozusagen seinen Gummibaum in die Winterferien schicken.
Richtig. Zum Gärtner. Jetzt übergangsweise helfen Vlies und Netze noch, aber dann wird es irgendwann in 2 Monaten brenzlig.
Also Frau Wiesenberg-Lemke, dann jetzt erstmal am besten ein paar Betttücher oder Decken nehmen, Topf einpacken, Pflanze
Fliese
einpacken.
Werden eigentlich am allerbesten und das reicht für diese Nacht erstmal aus.
Prima, ganz herzlichen Dank für den Tipp. Sie hören NDR1 für den Ort, die Sendung zur Sache mit dem Thema Herbstgarten. Wir machen ihn winterfest und frühlingsfit, haben dazu einen Gartenexperten eingeladen, unseren Gartenexperten Thomas Walzer, und beantworten Ihre Frage jetzt, die von Herrn Schütze aus Handewitz.
Ich wollte nur wissen, wie man den Rasen gut über den Winter bringt. Ich habe Gott sei Dank das Moos weggekriegt. Muss ich jetzt im Herbst nochmal kalken oder vertikutieren? Und wenn ja, was zu welchem Zeitpunkt?
Ja, Rasen ist ein schönes Thema. Mhm. Da kann man ja viel machen. Also Moos wegkriegen, dafür ist jetzt wahrscheinlich zu spät. Oder kann man da jetzt noch bei?
Also die Bodentemperaturen sollten ausreichend hoch sein. Gras wechseln noch, auch wenn die Temperaturen über 7 Grad liegen. Was viel sinnvoller ist jetzt, als das Ausbringen von diesen überall noch angebotenen Herbstrasendüngern, das ist das Ausstreuen von Patentkali, von Kali Magnesia. Das enthält also quasi nur Kalium, Magnesium, stärkt die Widerstandsfähigkeit des Rasens und der Gräser und die Frosthärte. Wenn man das aufbringt, auf den Rasen ausstreut, in einer Aufwandmenge von etwa 50 Gramm je Quadratmeter, das entspricht so ungefähr einer Handvoll, dann trägt das echt sehr stark dazu bei, dass der Rasen ernährter, gesünder durch den Winter kommt. Und wenn der besser durch die kalte Jahreszeit kommt, hat das Moos auch weniger Chancen. Übrigens, wichtig ist auch nicht zu kurz zu mähen, so zwischen 4 und 6 Zentimeter. Das ist optimal, niemals tiefer. Und in feuchten Bereichen statt vertikutieren, was ich lieber auf den Frühling verschieben würde oder auch zum Sommer hin, ist manchmal das Aerifizieren in besonders feuchten Bereichen. Das heißt, man nimmt die Grabegabel.
Aerifizieren.
Und das heißt also, Luft in tiefere Wurzelschichten zu bringen, reinstechen pro Quadratmeter viermal mit der Grabegabel 10, 15 Zentimeter tief und das Ganze grob kiesig abzustreuen. Das führt dazu, dass mehr Bodenluft quasi zugeführt wird, dass das Wasser mehr abfließen kann.
Aber
gerade
dann habe ich aber Steine in meinem Rasen.
Also ganz klein, Kies, Sand, das ist auch auf schweren Böden und das bringt einfach eine ganze Menge. Wer noch Herbstrasendünger zu Hause hat, noch sind tagsüber die Temperaturen hoch genug, es wird schön eingewässert, kann auch den nehmen mit einem hohen Anteil an Kalium und den Rest dann lieber auf nächstes Jahr verschieben.
Also das war Patent Kalium und Magnesium. Das
anderer so Name ist für Patent Kali Magnesia. Gibt es im Gartenfachhandel auf jeden Fall zu kaufen und tut nicht nur dem Rasen gut, sondern auch den Ziersträuchern und auch den Stauden. Das heißt, wenn man das auch in der eben beschriebenen Aufwandmenge ausbringt, dann kommen die auch frosthärter, widerstandsfähiger durch den Winter. Man weiß ja nie, wie kalt es wird. Und so gestärkt hat man viel mehr von den Pflanzen. Das ist echt eine tolle Sache.
Ja, und Stichwort Rasenmähen. Mhm. Ab wann kann ich meinem Haushaltsvorstand sagen, ich darf nicht mehr?
Mhm. Wenn die Temperaturen gleichmäßig unter 5 Grad sind, wird nicht mehr viel passieren. Das sieht man dann aber auch. Okay. Dann ist Schluss. Also man kann dem Rasen dann auch zugucken, wenn man merkt, da passiert nichts mehr, ist Schluss. Übrigens, eins habe ich noch ganz vergessen. Wenn jetzt das Falllaub verstärkt runterkommt, dann sollte man das nach Möglichkeit, man kann es überall liegen lassen, unter Gehölz und Stauden, kein Thema, aber auf dem Rasen nach Möglichkeit weg damit, weil Rasen braucht auch in der Winterzeit Tageslicht zum Überleben. Mhm. Das gilt auch für bestimmte Stauden, wie also für wintergrüne Stauden, für Hornkraut und Purpurglöckchen, Gänse, Schaumkresse und dergleichen mehr. Also da sollte es nicht liegen bleiben. Ansonsten kann man es gerne irgendwo von da aus runterhaken, unter den Ziersträuchern liegen lassen.
Genau, und dann kriegen wir wieder die Igel.
Ja.
Und Klaus Clement hat angerufen und eine Frage an Thomas Balster.
Mein Name ist Klaus Clement. Ich habe eine Frage zu meinem Sauerkirschbaum. Das ist ein kleinerer Sauerkirschbaum, der hat aber sehr lange Peitschen ausgebildet. Und nun wollte ich mal fragen, wie viel kann man abschneiden und wann muss man abschneiden und so weiter. Ich wäre dankbar für Ihre Antwort. Danke.
Ja, immer ein schönes Thema. Wann schneide ich, wie viel schneide ich? In diesem Fall Sauerkirsche.
Sauerkirschen können einen radikalen Schnitt besonders gut ab. Das heißt also, am besten wäre es, direkt nach der Ernte zurückzuschneiden. Auch jetzt macht es gar nichts. Sauerkirschen treiben unkrautartig wieder durch.
Ja.
Und diese langen, eben beschriebenen, peitschenartigen Ruten kann man mindestens um die Hälfte einkürzen. Im Endbereich dieser noch vorhandenen Triebe sitzen eigentlich die Knospen. Aber wenn man die jetzt einfach stark einkürzt, bilden sich sogenannte Ersatzknospen, die dann in den Folgejahren auch wieder blühen werden und Frucht tragen werden. Also der radikale Schnitt ist ohne Probleme echt möglich. Wie eben schon gesagt, hartes Herz, scharfe Schere, ruhig jetzt nochmal ran. Im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr wird er richtig gut tragen, weil Sauerkirschen tragen am jungen Holz am allerbesten.
Okay, da muss Herr Clement sich jetzt also keine Sorgen machen, wenn er da jetzt
überhaupt
mit einer scharfen Schere und dem harten Herz da mal dem
Sauerkirsch... Wenn es nicht funktioniert, nächstes Jahr beschweren, klappt immer hundertprozentig
versprochen. Genau, Mail an Thomas Balster schicken. apropos Schneiden, schönes Thema auch Johannisbeeren.
Ja.
Wann schneide ich, wie viel schneide ich, wo schneide ich?
Mhm. Beerenobst generell auch direkt nach der Ernte schneiden oder während der Ernte, dann hampelt man nicht drunter. Bei der Hitze, meistens ist es dann noch warm, sondern kann auf der kühlen Terrasse ernten. Dicke Triebe von innen immer rausnehmen. Nicht mehr als 3 bis 4 stehen lassen. Alles, was
dicker als Daumen.
Als ein Daumen kann man durchaus rausschneiden, weil die tragen am jungen Holz, am allerbesten, am ein- und zweijährigen Holz, die schwarzen und Johannisbeeren, beziehungsweise die schwarzen, roten Johannisbeeren und auch die Stachelbeeren, also radikal zurückschneiden, keine Angst haben. Und wenn man sagt, ich komme da nicht mehr durch, das ist zu dicht, dann könnte man auch sogar alles bodennah zurückschneiden, verzichtet vielleicht unter Umständen ein Jahr auf die Ernte und nach 2 Jahren ist es wieder wie neu. Also kein Problem, Beerenobst, dieser Schnitt ist am unproblematischsten.
Also von der Sauerkirsche über die Beerenobst jetzt nochmal zum Rhododendron. Mhm. Sigrid Dietele aus Uetersen fragt, wann sie ihrem Rhododendron zu Leibe rücken soll. Der ist zu groß geworden, 1,70 hoch, entsprechend breit, fragt, wann sollen wir kürzen. Sie wollte, so der Plan, sieht es ihr Plan vor, im kommenden Jahr nach der Blüte runterschneiden. Oder gibt es einen besseren Zeitpunkt?
Das geht, ja. Es gibt noch einen besseren, auch wenn man dann auf die Blüte verzichtet. Wenn die Pflanze voll im Saft steht, Mitte April, dann treibt sie garantiert Zumindest gilt das für die unempfindlichen Arten und Sorten, die weißen, rosafarbigen und auch für die blaublühenden. Die kann man radikal zurückschneiden, Mitte April.
Dann sind die Blüten aber weg, ne?
Dann sind sie zwar weg, aber nach 2 Jahren ist die Pflanze echt wie neu. Wenn nur so ein Grundgerippe stehen bleibt mit Seitenverzweigungsästen, das ist ganz wichtig, dann treibt die Pflanze wieder durch. Sie ist sehr regenerationsfreudig. Allerdings sollte man das natürlich nicht jedes Jahr machen. Aber ab und zu geht das problemlos. Man braucht nur Mut. Wie gesagt, zum richtigen Zeitpunkt ist das optimal möglich.
Da stellt man am besten ein Schild hinein, es ist kein Gerippe, da wächst noch was.
Hundertprozentig. Das dauert ein bisschen, aber die Pflanze ist, wenn man 1-2 Jahre abgewartet hat, wieder voll da.
Scharfe Schere, hartes Herz. Er hat es. Unser Gartenexperte Thomas Balster. Da haben wir eine Frage gekriegt aus Nordhorf.
Es geht um die Umtopfung eines Olivenbaumes, der in einem Pflanzkübel steht und der jetzt einen größeren Kübel braucht. Und ich wüsste gerne, zu welchem Zeitpunkt das am günstigsten ist.
Ja, Herr Bülow stellt die Frage.
Am besten ist es, die Pflanze zu Beginn der Vegetationsperiode im nächsten Frühling umzutopfen. Das gilt nicht nur für die Olive, sondern eben auch für Zitrusgewächse und auch für Oleander beispielsweise. Dann ist die Pflanze quasi reif für was Neues, wird dann gleichzeitig gut aufgedüngt, wächst gut an, durchwurzelt das Substrat. Gute Pflanzerde zu verwenden ist auch ganz wichtig, durchwurzelt das sehr gut und das sollte man auf den Frühling kommenden Jahres verschieben.
Und der Topf dann 2 Zentimeter größer?
Ja, mindestens vom Durchmesser 2 Zentimeter größer als der alte Topf. Das ist wichtig. Und immer eine ganz, ganz hochwertige Pflanzerde nehmen. Das ist auch wichtig.
Okay, aber zu groß ist nicht schlimm?
Nö, aber auf der anderen Seite, wenn man den Platz hat zum Überwintern, kein Problem. Aber man sollte nicht zu viel auf einmal an Topfgröße dazu nehmen.
Gut, Sigrid Dieterle aus Uedersen hatte vorhin ja schon eine Frage gestellt. Mhm. Jetzt die Fortsetzung. Sie will nämlich auch umpflanzen, und zwar eine Hortensie. Mhm. Sagt, sie wollen das jetzt im Oktober machen, sie dann auch ein bisschen kürzen. Ist ja sonst unhandliches Viech.
Richtig.
Ist das jetzt richtiger Zeitpunkt oder dann die Hortensie auch lieber, also wenn der anfängt auszutreiben?
Ja, der Pflanzschnitt sollte auf jeden Fall durchgeführt werden, wenn man jetzt Pflanzen auf Freilandgehölze umpflanzt. Denn was man weggeschnitten hat, braucht die Pflanze im nächsten Jahr nicht zu ernähren und dann wächst sie auch besser an. Das gilt allerdings dann für Hortensien, die am älteren Holz blühen. Die sollten nach Möglichkeiten nach der Blüte sonst in der Regel nur zurückgeschnitten werden. Aber so ein Pflanzschnitt ist jetzt vonnöten. Man sollte allerdings berücksichtigen, dass sie dann in der Regel ein Jahr nicht blüht.
Aber umtopfen auch dann in dem Zug gleich
zum Frühling.
Mit.
Wenn man sie im Kübel hat, auf jeden Fall. Bei Freilandgehölzen kann man sie auf jeden Fall jetzt zurückschneiden, Pflanzschnitt durchführen und dann auf einen anderen Standort setzen. Das geht schon.
Gut, dann haben wir noch einen Anruf dabei.
Ich möchte wissen, ob ich Zitronen und Orangen draußen stehen lassen kann im Winter. Danke.
Ja, sowas Ähnliches hatten wir ja schon mal.
Genau,
jetzt, wo der Frost kommt, die Südfrüchte sozusagen.
Richtig, und da kann man echt sagen, Pflanzen mit harten Blättern. Oleander zum Beispiel gehört ja dazu.
Das harte Blätter, das merke ich, wenn ich das Blatt einfach
anfasse.
Richtig,
wenn man es berührt. Ja. Oliven, was Sie eben schon sagten, Orangenbaum, die vertragen leichte Nachtfröste, gerade auch dann, wenn man sie mit Vlies abdeckt und dicht an die Hauswand drückt. Allerdings bei minus 5 Grad, alles was da drunter ist, wird es manchmal kriminell. Dann wird das Prozedere Luftpolsterfolie um den Ballen packen, luftdurchlässige Fliese um die Pflanze nach oben wickeln, dann kann da eigentlich nichts passieren, nur dann, wenn es zu kalt wird. Dann ja. Und eins habe ich eben übrigens noch vergessen, auf die Frage aus Flintbek hin. Granatapfel, Feige, da ging es ja um die Feige, die Blätter abwerfen, die können übrigens auch im Dunkeln stehen und überwintert werden. Das ist da überhaupt
nicht. Ja, das wäre jetzt meine Frage zu den eingepackten Orangen und Zitronen. Stört die das nicht, wenn die den ganzen Winter über kein Licht kriegen?
Also durch das Vlies kommt noch Licht durch. Die verlieren zwar ab und zu ein paar Blätter, aber das reicht noch aus. Ja. Je dunkler es wird, die verlieren natürlich auch mal Blätter, das ist kein Problem. Die können das ab, aber das Luftschutzvlies, das ist natürlich Wasser- und luftdurchlässig und da passiert nicht ganz so viel.
Und beim Stichwort an die Hauswand rücken. Ich habe mal gehört, bei so Orangen- und Zitronenbäumchen, dass man die möglichst immer in der gleichen Ausrichtung zum Licht stehen haben soll. Also nicht irgendwie mit der Sonne drehen oder so.
Richtig.
Muss man da jetzt auch vorsichtig sein?
Ja, auf jeden Fall. Und man kann sie aber auch ein bisschen mit Sisaltampen zusammenbinden, wenn es ein bisschen platzsparender sein soll. Das auf jeden Fall, aber vorsichtig sein. Das ist wichtig, dass keine Äste rausbrechen.
Gut, alle Fragen, die wir nicht geschafft haben zu beantworten, überreiche ich Ihnen gleich nach der Sendung mit roten Schleifchen drum und dann kümmern Sie sich um den Rest, ne?
Ich tue mein Bestes.
Thomas Walster, Gartenexperte hier auf NDR 1 Welle Nord.